Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Du Ewiger, segne an uns dein Wort und segne unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, als Mitarbeiter Gottes ermahne ich euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn Gott spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heiles geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Und wir als Mitarbeiter Gottes geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut und in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden. Doch siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich und verlästert nicht diesen Dienst, der euch anvertraut ist. Gebt keinen Anstoß, sondern lebt so, dass die Menschen in euch das Wort und die Lehre des menschenfreundlichen Gottes erkennen und es deshalb wagen, diesem Wort und diesem Gott zu folgen. So sagt es Paulus der Gemeinde in Korinth. Aber so sagt er es durch die Zeiten auch uns heute hier. Und mehr noch, Paulus kennt bei all dieser Aufforderung nach diesem Dienst, er kennt auch die Realität, die mit diesem Dienst, mit dieser Berufung, mit diesem Leben verbunden ist. Und diese Realität heißt, und er sagt es ja auch, Gefängnis. Und sie heißt Angst. Und sie heißt Bedrängnis. Und sie heißt Schläge und Nöte. Denn zu dieser Realität gehört es auch, dass das Wort Gottes, das Angebot Gottes, nicht gehört, sondern bekämpft wird. Doch diese Realität heißt noch mehr, denn sie heißt auch mangelnde Lauterkeit bei einem selbst in Leben und in Verkündigung. Warmduscher, würde man heute sagen. Mangelnde Geduld bei einem selbst, mangelnde Freundlichkeit. Wenig Erkenntnis und eine arg große Bequemlichkeit, zu groß möglicherweise, um Fasten und Wachen auch tatsächlich durchzuhalten. Kurzum, die Realität erzählt kaum etwas von der Schönheit eines solchen Dienstes, einer solchen Berufung, sondern sie erzählt vielmehr von ihren Grenzen, von ihren Nöten, von ihren Sorgen. Und allemal erzählt sie von unserer menschlichen Schwachheit. Peristasenkatalog wird eine solche Aufzählung genannt. Peristasenkatalog. Peristasen übersetzt heißt das schwierige Lage, schwierige Umstände. Die Psychologie geht noch einen Schritt weiter und spricht an dieser Stelle von einer lebensgeschichtlich erworbenen Anfälligkeit von uns Menschen. eine lebensgeschichtlich erworbene Anfälligkeit. Damit meint sie, dass es Schädigungsursachen, so das Wort, dass es Schädigungsursachen gibt, die von außen auf uns Menschen eindringen und die in uns nachhaltigen Schaden anrichten. Schaden an der Lebensgeschichte, Verletzungen, Traumata, Verborgenes und auch Schuld. Erleben wir dies und gelingt es nicht, dies unter die Füße zu bekommen, erwerben wir Menschen im Lauf unseres Lebens eine wachsende Anfälligkeit für Schädigungen. Wir erwerben eine immer größere Hilflosigkeit, wenn wir in schwierige Lagen geraten. Mit anderen Worten, Nöte türmen sich dann auf. Ängste bestimmen fortan und mit wachsender Intensität die Entscheidungen. Sprachlosigkeit lässt dauerhaft verstummen. Und all dies prägt unseren Dienst, unsere Rede von Gott. Und mehr noch, es prägt auch unser Leben mit Gott. Die Pandemie ist so eine schwierige Lage. Sie ist so ein Moment, in dem sich zeigt, ja geradezu offenbart, was wir Menschen im Lauf unseres Lebens schon so an Anfälligkeiten erworben haben. Die Pandemie zeigt uns, wo Schäden in unserer Lebensgeschichte liegen. Und dasselbe tut der Krieg in der Ukraine. In die Sorge um die Menschen vor Ort mischt sich die Fassungslosigkeit, dass in Europa ein solcher Angriffskrieg überhaupt möglich ist, dass es überhaupt möglich ist, mitten in Europa die Souveränität eines freien Staates mit einem Schlag vom Tisch zu wischen, eine Invasion zu starten und noch im eigenen Land alle Proteste dagegen so gewaltsam zu unterdrücken, wie wir es sonst nur von Militärdiktaturen kennen. Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit und Sorge und Angst mitten in Europa. Hier von einer schwierigen Lage zu sprechen, ist beschönigend. Es ist vielmehr Not. Es ist große Not, die kaum hinreichend zu erfassen ist. Und eben diese Not bohrt sich dann auch in unsere eigene Lebensgeschichte hinein und offenbart im Anschauen und Mitgehen mit den Menschen in der Ukraine dann auch etwas von unserer eigenen Not. Mit anderen Worten, die Fassungslosigkeit bohrt einen Tunnel in unser Herz. Und durch diesen Tunnel kriecht die Angst, unsere je eigene Angst, geboren aus den Wunden unserer Lebensgeschichte. Auch das prägt unseren Dienst. Das prägt unsere Rede von Gott. Und das prägt auch unser Leben mit Gott. In all diesem erweist euch als Diener Gottes und verlästert nicht den Dienst, zu dem ihr gerufen seid, spricht Paulus genau hier hinein. Und man möchte ihm fast zornig entgegenrufen, hast du sie noch alle? Checkst du es denn gar nicht, was hier gerade passiert? Wie kannst du so reden? Den Dienst verlästern, was soll denn der Unsinn? Und welchen Dienst überhaupt? Den Dienst für einen Gott, der schweigt, während Städte eingekesselt und Zivilisten erschossen oder weggebombt werden? Den Dienst für einen Gott, der nicht eingreift, wenn Frauen und Kinder fliehen müssen oder Bombenalarm jedes Gespräch und jedes Gebet unterbricht? Geht's noch, Paulus? Was meinst denn du für einen Dienst? Und wo ist denn da der Dienst am Leben, um den es immer geht? Wo ist er da? Wo ist da die heile Welt eines fürsorgenden Gottes? Das ist doch alles Quatsch. In der Welt von heute wirkt nicht mehr Gott, sondern in der Welt von heute ist vielmehr der Teufel los. In der Welt von heute ist der Teufel los. Anders lässt es sich kaum sagen. Doch es wäre ungerecht, Paulus mangelnden Realitätssinn zu unterstellen. Auch er redet natürlich von Nöten und Ängsten und er tut dies aus eigener Erfahrung, aus großer eigener Erfahrung. Auch er redet von Gefängnis und Mühen und mehr noch, er redet sogar von einer tiefen und elendigen Traurigkeit. Und er redet vom Tod. Paulus ist nicht blind für das Leben mit allen Schattenseiten. Er ist nicht blind für die schwierigen Lagen, für die Verwundungen. Er ist nicht blind für die Ängste, die keine Sprache mehr finden. Und er ist auch nicht blind für den tatsächlichen, realen und endgültigen Tod. All das weiß Paulus. Er weiß vieles aus eigener Erfahrung. Und so weiß er auch, dass es diesen Moment gibt, in dem schlicht alles zu viel ist. Er weiß, dass es diesen Moment gibt, in dem wir uns einfach nur noch hinsetzen und weinen wollen. Und ja, es gibt diesen Moment, in dem die Gottlosigkeit der Welt mit Händen zu greifen ist und das teuflische Spiel der Mächte siegt. Paulus kennt diesen Moment der Ohnmacht. Er kennt diesen Kreuzesmoment. Er kennt dieses Ende der Hoffnung und er kennt auch das Ende des Glaubens. Und er weiß, das ist Realität. Viel zu oft und viel zu schwer. Solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von Gott, erklärt Paulus kurz vor seiner Rede an die Korinther und an uns als Mitarbeitende Gottes. Und mehr noch, solange wir im Leib wohnen, schauen wir Gott nicht, sondern wir können nur glauben und wir können nur hoffen. Mit anderen Worten, wir glauben und wir hoffen auf Verdacht. Wir glauben und wir hoffen, weil wir trotz der Realität und trotz der eigenen Wunden geradezu bockig an dem Versprechen Gottes festhalten wollen und festhalten sollen, dass sich das Leben am Ende doch durchsetzt. Dass die Herren der Welt am Ende doch nicht das letzte Wort haben und dass am Ende tatsächlich nicht nur wir, sondern auch die gesammelte Bösartigkeit dieser Welt offenbar wird vor dem Richterstuhl Gottes. Wir glauben und wir hoffen, weil wir trotzig an Jesu Worte festhalten. Und Jesu Wort ist, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieses schlichte und kraftvolle Wort ist die Grundlage aller Hoffnung. Es ist die kraftvolle Grundlage, denn dieses Wort sagt einer, der in unserer Welt stirbt. Dieses Wort sagt einer, der eigentlich gar nicht zu uns gehört. Er ist doch Gottes Sohn. Und doch, dieses Wort sagt einer, der für uns in die Welt kommt, der mit uns durch unsere Welt geht und der für und mit uns stirbt. Genau dieser sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mein Leben ist auch euer Leben. Ihr gehört dazu immer. Dieses Lebensversprechen Jesu, dieses Lebensversprechen Gottes hängt glücklicherweise nicht davon ab, wie sehr wir es glauben. Das ist neben dem Versprechen an sich der eigentliche Trost. Das ist der Trost, denn das bedeutet, dieses Versprechen gilt auch dann, wenn wir es nicht mehr glauben können. Es gilt und stellvertretend für uns. Wird es in dem Moment, in diesem Moment von anderen Menschen geglaubt. Dieses Versprechen gilt auch dann, wenn wir nicht mehr reden und beten können. Es gilt und stellvertretend für uns werden in diesem Moment andere Menschen unsere Angst und unsere Sprachlosigkeit ins Gebet bringen. Und dieses Versprechen gilt auch dann, wenn unsere Hoffnung am Boden liegt. Es gilt und stellvertretend für uns werden in diesem Moment andere Menschen Hoffnungskeime in der Welt säen. Das heißt, irgendwo in dieser weiten Welt, irgendwo in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt, wird immer dieses eine kleine und zarte Gebet gesprochen, das uns alle meint und das stellvertretend für uns eintritt und Hoffnung atmet, in die Welt hineinatmet. Irgendwo in dieser Welt wird immer dieser Satz geflüstert, geschwiegen, gerufen, geweint, der das Lebensversprechen Gottes für uns und für seine Welt glaubt. Irgendwo in dieser Welt geschieht das immer. Und manchmal Manchmal sind auch wir es. Wir sind es, die diesen einen Satz sprechen und beten. Diesen einen Satz, der dann seinen Weg durch die unsichtbare Welt antritt und dort tröstet, wo der Trost gerade gebraucht wird. Manchmal sind wir es, die diesen Dienst für andere Menschen tun. Unterschätzen wir das niemals. Ihr seid Botschafter und Botschafterinnen an Christi Stadt, sagt Paulus. Und das heißt nicht, dass ihr eine Liste an Arbeitsaufträgen und Tugenden habt, die ihr nun abarbeiten und erfüllen müsst, damit es mit der Welt nicht gar aus ist. Nein, das heißt es nicht. Botschafter und Botschafterinnen an Christi Stadt zu sein, heißt vielmehr, einander zu helfen, das Lebensversprechen Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und in guten Gerüchten. In all den Situationen des Lebens gilt Jesu Versprechen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist tröstlich. Und warum ist es das? Vielleicht auch deshalb, weil es gerade nicht nahelegt, dass uns Menschen in unserem Leben nichts Schlimmes, keine schwierige Lage widerfährt. Und das stimmt ja auch nicht. Im Gegenteil, es gibt im Leben kein Recht auf Unversehrtheit. Leben ist immer versehrtes Leben. Und bisweilen ist diese Versehrtheit kaum zu ertragen, weil sie mit Schmerzen einhergeht oder davon erzählt, wie einsam selbst die eigene Seele sein kann. Es gibt, so sagt es Paulus, die Traurigen und es gibt die Armen, es gibt die Gezüchtigten und es gibt auch die Sterbenden, es gibt sie. Und ja, auch wir sind die Traurigen, die Armen, die Gezüchtigten und die Sterbenden, aber, und das ist die trotzige und zugleich tröstende Ausrichtung auf Gottes Lebensversprechen, aber in all diesem gilt, siehe, wir leben. So sagt es Paulus. Wir sind die Sterbenden, aber siehe, wir leben. Wir leben und machen gerade mit unserer Armut viele reich. Unglaublich. Wir leben und haben gerade deshalb alles, weil wir nichts haben. Wir leben und sterben hinein in die Arme Gottes, ins Leben. Da gibt es kein Vertun. Noch mitten im Sterben, ja gerade im Sterben gilt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Wort der Wahrheit, der letzte Gedanke, das Wort der Wahrheit, die Kraft Gottes, der Heilige Geist, die Waffen von Gottes Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, auch sie sind Teil dieses Kataloges. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie sind Teil des Kataloges, den Paulus hier aufzählt und mehr noch, sie durchbrechen geradezu diese Aufzählung des Kataloges, mischen sich ein, grundieren das Leben in all seiner Versehrtheit und flüstern so der Hoffnung zu, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, sondern am Lebensversprechen Gottes noch mit der letzten Träne, noch mit dem letzten Schweigen festzuhalten. Das Wort der Wahrheit, die Kraft Gottes, der Heilige Geist, die Waffen von Gottes Gerechtigkeit. Wie Nöte und Ängste gehören sie zu unserem Leben und zu unserer Welt. Und es gibt sie nicht, weil wir dem Wort Gottes glauben, sondern es gibt sie, weil Gott entschieden hat, das ist die Kraft, den Geist, die Wahrheit und die Gerechtigkeit gibt. Es gibt sie, weil Gott zuerst, noch vor unserer Antwort, unserem Glauben entschieden hat, dass sein Lebensversprechen ewige Gültigkeit hat, ewig gilt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gilt ewig. Vergesst das nicht, sagt Paulus. Vergesst nicht, dass Gott immer größer ist. Immer noch größer. Ist auch die Welt voller Teufel, so dürfen wir doch wissen, dass das Sterbliche bei Gott immer, wirklich immer, vom Leben verschlungen wird. Wir dürfen wissen, dass Gott sein Lebensversprechen nicht vom Brüllen des Teufels abhängig macht. Und wir dürfen wissen, dass Gott immer eine Antwort des Lebens hat. Und seine größte, seine wichtigste Antwort ist er selbst. Ist er, wie er in Christus Mensch wird? Ist er, wie er in Christus mit uns lebt und mit uns stirbt? Gottes wichtigste Antwort ist er selbst, wie er in Christus uns allen hier und heute zusagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das Versprechen und das allein genügt. Es genügt in unserer Welt, es genügt in unserem Leben und es genügt weit darüber hinaus. Amen.